herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Ich bin Rita Molzberger.
Und wir haben heute einen Gast eingeladen.
Ja, hallo, ich bin Kai Fiof.
Genau, und auf Kai bin ich gekommen über einen LinkedIn-Eintrag. Dabei hätten wir uns schon irgendwie früher mal über den Weg laufen können, interessanterweise. Denn Kai, du schreibst darüber, dass du, oder du sprichst darüber, dass du ein Vermögen ausgeschlagen hast und dich sozial engagierst mit dem Vermögen, das du noch hast. Und das Interessante ist, das Unternehmen, das das betrifft, für das habe ich gearbeitet. Zu Beginn meiner beruflichen Karriere, ich habe nämlich eine Ausbildung gemacht, bei Eikauf. Und bei Eikauf hängt quasi deine oder hing deine Familie mit drin, bis zu dem Zeitpunkt, als das Unternehmen verkauft worden ist. Kannst du das kurz einordnen?
Ja, also das Unternehmen wurde von meinem Großvater zusammen mit seinem Schwager, also dem Bruder meiner Großmutter, zusammen gegründet in den 60er Jahren und ja, hatte sich sehr gut entwickelt zu einer stattlichen SB-Warenhauskette. Und ja, das ist dann Ende der 90er Jahre, ist das verkauft worden an die Metro, ist dann schnell umfirmiert in Real und ja, Realmärkte gibt es ja heute auch schon nicht mehr.
Das stimmt. Und genau zu dieser Zeit war ich halt bei diesem Unternehmen und habe diese Umstrukturierung mitbekommen. Das mir als Auszubildende nicht so gut bekommen.
Was hast denn du gelernt?
Werbekauffrau habe ich gelernt, da bei dem Unternehmen. Und das war eine super interessante
und
Zeit.
Und dann ging es den Bach runter?
Nachdem ich da eingestiegen bin, haben sie gedacht, ach du liebes bisschen. Also okay, wir können es hier sagen, es war mein Fehler.
Verstehe.
So kommt's raus.
So kommt's raus, genau. Aber ich fand das so interessant, dass jemand auf der anderen Seite sitzt, der sich jetzt Gedanken darüber macht, wie das mit Vermögen aussieht, während ich ja als Auszubildende damals in einer super prekären Situation war, weil ich ja keine Eltern hatte, die mich unterstützt haben. Ich habe zu dem Zeitpunkt alleine gewohnt, hatte nur mein Ausbildungsgehalt und musste sozusagen nebenbei ja noch die ganze Zeit kellnern und habe es dann geschafft, irgendwie ins Burnout zu geraten über diese Nummer. So gar nicht schlimm. Also ich sitze ja jetzt hier und mir geht's gut. Das ist einfach eine Lebenserfahrung, die man so mitnimmt. Aber ich finde es so interessant dann zu sehen, dass es eben auf der anderen Seite ja auch noch Menschen gibt, von denen man ja wenig mitkriegt, obwohl wir im gleichen Umfeld waren. Also wir sind auch beide auf dieselbe Schule gegangen, in unterschiedliche Klassen. Aber man begegnet sich halt wenig, was auch an dieser Stadt liegen mag. Also Mönchengladbach in meiner Wahrnehmung ist einfach eine sehr konservative Stadt. Wie hast du die denn erlebt?
Also ich bin ja zunächst mal in Korschenbruch aufgewachsen. Mhm. Also wenn du Gladbach schon konservativ nennst, dann geht das für Korschenbruch natürlich noch umso mehr.
Ja.
Ja, aber sagen wir mal so, da das Umfeld, in dem Kinder aufwachsen, das nehmen sie ja als das Normale wahr. Ne? Also deshalb hat man dann gar nicht so die Möglichkeit, das so zu hinterfragen. Aber ja, rückblickend würde ich das doch so unterstreichen. Und natürlich kommt dann auch noch hinzu, dass man als Unternehmerkind natürlich auch viel Berührungspunkte mit sehr konservativen Kreisen hat.
Ist das so? Also ist da, wo Unternehmer sind, wo Eigentum ist, dass es da eher konservativ zugeht?
Ja, ich meine, konservativ heißt ja immer, man will das Bestehende bewahren und natürlich die viel haben, denen ist auch immer daran gelegen, das ja für sich zu bewahren oder auch strukturell natürlich die Möglichkeiten zu bewahren, es sich bewahren zu können und auch andere davon zu überzeugen, dass das etwas sehr Bewahrenswertes ist. Also von daher, ja, natürlich ist man da ein Stück weit in so einer Blase drin. Auf der anderen Seite bin ich auf städtische Schulen gegangen. Also da waren schon auch in meinem Freundeskreis natürlich Berührungspunkte mit anderen, die ja eben nicht in diese Blase, nicht zu dieser Blase gehörten, ja.
Jetzt erhältst du ja gerade sehr viel Aufmerksamkeit, weil du veröffentlichst, dass du dein Vermögen im Prinzip zu Teilen der Allgemeinheit zur Verfügung stellst, dadurch, dass du Projekte unterstützt, verschiedene. Können wir gerne gleich noch ein bisschen drüber reden. Warst du schon immer so, dass du dachtest, mit diesem Geld, das ich habe, das in meiner Familie ist, das ich vielleicht erben werde, will ich sowas machen? Also war das für dich immer schon so ein Gedanke, dass du dachtest, ich habe hier so ein Gefühl, dass das irgendwie nicht alles passt für mich?
Ja, schon. Also es gab auch Zeiten, wo ich dann gesagt habe, ohne mich jetzt im Detail damit auseinandergesetzt zu haben, das war so ein bisschen in der Jugendzeit, wo ich gesagt habe, ich gehe mal in die Entwicklungshilfe. Ich meine, da kann man jetzt auch lange darüber diskutieren, inwieweit Entwicklungshilfe Sinn ist oder eigentlich die koloniale Vergangenheit irgendwie auch eher noch festschreibt. Aber ne, also die Absicht war sicherlich eine gute und Ja, auch eine Geschichte, die ich dann gerne erzähle, dass als diese gigantische Summe im Raum stand, für das das Unternehmen verkauft wurde, ich dann gesagt habe, ja, ich will das ganze Geld nicht, ich führe das irgendwie einem gemeinnützigen Zweck zu, ich spende das, wie auch immer. Ich meine, da habe ich mich dann in den Jahren dazwischen auch irgendwo wieder weiter von entfernt, von diesem Gedanken, aber ja, irgendwie ist er dann doch wieder zurückgekommen.
Kannst du sagen, warum du dich davon entfernt hast? Also bei mir war zum Beispiel einfach Leben, also ne, sowas wie, ich muss ein Studium fertig machen, dann hat man ja so ein Privatleben und so und dann dauert es einfach ein bisschen, bis man so erwachsene Gedanken wieder hat. War in meinem Leben so?
Ja.
War das bei dir ähnlich?
Also ich habe so ein bisschen meandert, weil mir wirklich alle Türen offen standen mit dem Vermögen im Hintergrund, was ich denn später mal machen möchte. Und was auf der einen Seite Segen ist, kann natürlich auch dann wieder zum Fluch mutieren, was natürlich diejenigen, die in der Lage sind, es niemals frei entscheiden zu können, jetzt natürlich vielleicht auch wieder ein Stück weit als zynisch empfinden und zu Recht. Aber ich habe dann ein bisschen rumgesucht und bin dann irgendwann, ja, wer nichts wird, wird Betriebswirt und bin dann irgendwie über Nachrückverfahren in Mönchengladbach in den Studiengang gekommen und habe dann erst nochmal ein Praktikum gemacht im Bereich Rechnungswesen und das war dann im Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsbüro meiner Familie. Und wo wir dann wieder bei konservativ sind, natürlich in Mönchengladbach, ein alteingesessenes Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsbüro ist natürlich dann nochmal ein Stück konservativer als die Stadt und der Rest der Welt. Und da lässt man sich natürlich auch von vielen Geschichten und Notwendigkeiten dann auch ein Stück mehr einfangen und ist natürlich auch, wenn man im Büro arbeitet, dass eben auch dieses Konservieren berät, dann ja, lässt man sich natürlich auch ein gutes Stück überzeugen, zumindest zeitenweise.
Du müsstest hobbymäßig eigentlich so Sachen eingemacht haben, in Weggläser bewahren, in den Keller stellen, das hat man für später.
Oder? Gruß an Sebastian Klein übrigens, ich weiß ja, ob ihr den auch kennt, der auch mit einem ähnlichen Thema, aber als Selfmade-Millionär einen ähnlichen Weg geht, der tatsächlich das Hobby hat, Lebensmittel zu fermentieren.
So, jetzt weißt du Bescheid, woher das kommt. Weil das ist gar nicht so ein ganz komischer Gedanke, hoffe ich. Naja, ich habe oft komische Gedanken, aber es ist ja eigentlich nur so eine Übersetzung für, ich hänge am Bewahren, ne? Und am Habitus. Also ich habe so Habitus-Theorie im Hintergrund jetzt laufen und es ist halt total charmant, mal mit jemandem zu sprechen, der das offenlegt. Das machen sowieso nicht so viele Menschen und dann ist es natürlich auch noch eine seltene Geschichte, noch charmanter. Normalerweise guckt man sich gerne an, aus bildungstheoretischer Perspektive, wie das so mit AufsteigerInnen ist, die einen habituellen Kontext verlassen und dann mit ihrer Familie auch ein Stück brechen und jemand anders werden und wo das so herkommt, also das Verhältnis von Sozialität und Identität und wie man das eine bewahrt, während man gleichzeitig versucht, jemand anders zu werden und so, das ist halt total spannend. Aber dieses Bewahrende, das haben wir ja irgendwie alle, gerade in Bezug auf den eigenen Habitus. Das ist ja total sticky so. Also bei mir ist es so das Restkatholische. Ne?
Werde das nicht los.
Ich auch nicht. Dann kann man auch ewig drüber nachdenken. Ist es jetzt ansozialisiert oder ist das in mir diese Werte wie Nächstenliebe, selbst wenn ich die anders übersetze, in soziale Gerechtigkeit oder so. Aber ist das tatsächlich meins oder ist mir das eingeschrieben, weil die Familie halt immer so war und mein Umfeld so war? Keine Ahnung. Also es gibt da so ein Verzahnungsverhältnis, aber was uns ja alle prägt, ist, Nora hatte gesagt, ist ja im Prinzip gleiches Umfeld. Muss man gucken, wie man das einhängt, ne? Ab wo ist was gleich? Also wie guckt man auf Mikro- oder Makroebene so? Aber was bei uns tatsächlich gleich ist, ist, dass uns allen schwerfällt, das loszulassen, glaube ich. Also dass man schon das Gefühl hat, ich tue damit irgendwem oder irgendeiner Sache Abbruch, wenn ich nicht bewahre, was mir eigentlich so auf dem Silbertablett hingelegt worden ist. Und das wird genauso berichtet von Menschen, die irgendwie aus Eribon zum Beispiel, aus einer Bauernfamilie kommen, irgendwo in Frankreich und dann aber in sich haben, eigentlich Philosophie- und Soziologiestudent zu sein, noch dazu homosexuell, was gar nicht vorkommen kann. Ne, und dann muss man auch so viel hinter sich lassen und mit dem brechen, was da ist. Und das ist, glaube ich, echt eine
schwierige Aufgabe.
Ja, so die Restschuldgefühle, die lassen einen, solange man lebt, nicht los.
Ja, ist komisch, ne? Weil du hast dich ja eigentlich für was entschieden, wo alle sagen, total großartig, ethisch, Haken dran, super. Ne? Also dann kann man noch diskutieren, wie man das macht, ob man so persönlich entscheidet, wer was kriegt oder ob man das irgendwie theoretisch einhängt mit einer Methodik dahinter oder so. Das ist alles diskutabel, aber ich glaube, du erfährst auch von fast niemandem eine Rückmeldung wie, was machst du denn, da bist du irre. Das, also persönlich vielleicht, aber das kann ja niemand schlecht finden, was du tust.
Ja, du hast, glaube ich, noch nicht durch die Kommentarspalten unter entsprechenden Artikeln nicht gescrollt. Ne? Das ist dann schon so ein bisschen
Doomscrolling. Ich meine ethisch schlecht. Ethisch. Kann das jemand ethisch fragwürdig finden, was du tust?
Ich habe das Gefühl, dass manche Menschen, also oder Menschen auch eine sehr unterschiedliche Ethik verfolgen. Ich habe das jetzt nicht irgendwie philosophisch, wissenschaftlich.
Ja, das Ethos ist unterschiedlich bei Menschen, das stimmt.
Ja, und also,
Ja, okay. Ja, aber dann würde mich tatsächlich interessieren, was sind denn dann die Rückmeldungen, von denen du sagst, es gibt Menschen, die sagen, die finden das nicht so gut und was sind deren Motive? Also warum finden Menschen das nicht so gut? Ich könnte das theoretisieren, aber du hast es ja wirklich praktisch erlebt durch die Rückmeldungen, die du erhältst.
Ja, ich meine, was natürlich das Thema ist, es ist ja nie makellos, was man tut. Ja? Mhm. Also man kann das auch immer hinterfragen und was du gerade auch schon angesprochen hast, ne, auch die Art und Weise, wie ich dann Geld spende oder wo ich das investiere, ja, das ist so, das entscheidet Kai und das entscheidet Kai am Ende auch irgendwie aus dem Bauch heraus. Ja? Und dass überhaupt eine Einzelperson diese Macht hat, ne, das finde ich auch schwierig, das hinterfrage ich auch. Ne? Also das ist natürlich was, wo man einsteigt. Dann natürlich, wenn ich Organisationen unterstütze, die sich für die Erhaltung der Demokratie einsetzt, dann gibt es natürlich auch leider eine zumindest gefühlt immer größer werdende Bewegung, die das Gegenteil möchte. Mhm. Ja, natürlich erfährt man von der Seite dann auch wieder Kritik und viele, die eben noch so in diesem sehr konservativen Habitus dann drin sind, ne, die empfinden das natürlich auch als Bedrohung. Da kommt jetzt jemand und der macht das anders und der will das nicht bewahren und dann muss ich mir vielleicht die Frage stellen, warum möchte ich das denn anders machen? Also das sind ja auch keine Leute, die ich jetzt irgendwie angreife. Ja, ich kann dann immer nur von mir erzählen und hoffentlich ermutigen, ja, aber das wird dann schon als bedrohlich wahrgenommen. Ne? Mhm. So, da hat jetzt jemand vielleicht eine weißere Weste als das tolle Narrativ vom per se nachhaltigen und großartigen Familienunternehmen. Ja? Nicht, dass ich das so sehe, aber so scheint es empfunden zu werden. Und wo ich dann auch viele Rückmeldungen kriege, das ist auch tatsächlich so aus der Beratungsbranche. Ja? Mhm. Wo ich dann auf LinkedIn, wenn dann irgendjemand das alles in Frage stellt und eben ne, so auch sagt, warum ich das denn so machen würde und warum ich das nicht anders machen würde und bla bla bla. Ja, dann kann man immer auf den Profilen sehen, das sind dann oftmals Leute, die aus der Beratungsbranche kommen und auch vielfach in Unternehmens- und Vermögensnachfolge beraten.
Ja, das habe ich, das nehme ich alles an, dass das passiert, ohne das gelesen zu haben. Und es tut mir auch ein Stück leid, das aushalten zu müssen, ist wahrscheinlich auch nicht so ganz cool. Gleichzeitig bleibe ich dabei, da wird doch wohl niemand sagen, das ist fragwürdig in der Sache selbst. Also Vermögen zu teilen oder umzuverteilen. Oder klar, also das kann man falsch finden, wenn man sagt, das ist erarbeitet und du nimmst sozusagen deinem Opa weg, was der da aufgebaut hat oder so. Man kann da Fragen dran haben. Gleichzeitig, auch wenn man sich fragt, muss das so verteilt werden oder anders, ist ja eine Grundakzeptanz dafür da, dass das passiert. Das Bedrohliche daran ist ja, dass du die weißere Weste hast, oder?
Ja, also wie gesagt, ich möchte es gar nicht mal so nennen. Ja,
ja.
Aber,
ich habe das ja jetzt gesagt.
Was ich übrigens sehr interessant finde, ist, dass du sagst, ne, der nimmt ja quasi seinem Großvater was weg, weil er auch so,
ja,
so,
das
so
dieses epigenetische
Patriarchat ist, da in dieser Aus-, also, aber
das ist was ich annehme, dass
ja, das kommt. Ja, das aber, wird aber tatsächlich auch so in diesen Rahmen gepackt und dann auch natürlich schon mal, ach ja, putzig, das kleine Naivchen, ne, verteilt jetzt hier sein Geld, ne, und
aber da
meint,
bist du hier in guter
meint die Welt verbessern zu können, ne, also, ja.
Ja,
Aber das hat mich auch beschäftigt, weil ich wollte sehr schnell aus Mönchengladbach weg. Also für mich war ganz klar, das ist keine Stadt, in der ich glücklich werde. Also ich musste Mönchengladbach verlassen, so schnell es geht, und habe auch ein großes persönliches Risiko genommen, weil ich gar keinen Job hatte und auch nicht, ich hatte meinen Job gekündigt und wusste nicht mal, ob ich den Studienplatz bekomme in Köln, und hatte auch gar keine Ahnung. Das ist sehr schön, wenn man so Anfang 20 ist, glaubt man, man schafft es auf jeden Fall. Ich hatte gar keine Ahnung, wovon ich leben will in Köln, aber ich wusste, ich muss unbedingt aus Mönchengladbach weg. Ich halte es da nicht mehr aus und habe natürlich trotzdem Mönchengladbach mit nach Köln genommen. Also ne, das hat sehr lange gedauert, bis ich mich dann auch nochmal ein bisschen progressiver entwickelt habe und das so ein bisschen hinter mir gelassen habe, was ich da mitbekommen habe. Woher kam denn für dich dann in dieser Blase, in der du dich bewegt hast, diese progressiveren Gedanken? Also wie hat dich das erreicht oder durch wen hat dich das vielleicht auch erreicht?
Das ist eine gute Frage. Ich hatte auch so eine Zeit, wo ich dann zwar irgendwie ausbildungstechnisch dann alles geschafft hatte und dann das Steuerberaterexamen geschafft habe und meinen Masterabschluss hatte und dann dachte, ja, hurra, jetzt kann ich karrieremäßig durchstarten, aber ich bin dann in so ein völliges Loch gefallen habe dann irgendwie mich zwar selbstständig gemacht, aber dann da irgendwie viel in meinem Büro gesessen und immer wenn irgendwo ein Mandat drohte, dann habe ich gedacht, nee, will ich irgendwie gar nicht. Und habe dann lange irgendwo da auch nochmal gesucht und wie gesagt, hatte sehr viel Zeit zum Nachdenken. Und ja, deshalb war für dich nichts mehr da, genau.
Wie ungerecht.
Ja, ich habe auch ganz viel das Internet leer gelesen, habe mich auch mit ganz spannenden Sachen befasst, ja, die mir natürlich alle nur möglich waren, weil ich mir um meinen Lebensstandard keine Sorgen machen musste und habe eine Leidenschaft dafür entwickelt, Grafiken zu erstellen, also so Grafikdesign-mäßig. Mhm. Gelernt, wie man Stofftiere, Teddybären näht. Das mache ich auch immer mal wieder gerne, weil das auch was sehr Meditatives ist, weil man der dann, also ich nähe die dann komplett von Hand zusammen, solche Sachen, ja. Und aber irgendwie auch immer so festgestellt, nee, so das, was mir jetzt so eigentlich auf dem Silbertablett serviert wird, wie sein toller Investor, investiere in Unternehmen, verdiene damit noch mehr Geld und oder sein toller Steuerberater, verdiene damit ganz viel Geld und berate Menschen, wie sie noch weniger Steuern zahlen. Gut, ne? Natürlich auch immer eine Frage, die man stellen kann. Man kann ja auch Menschen beraten, weniger Steuern zu zahlen, ne? Die jetzt nicht irgendwie mit viel Geld gesegnet
sind. Ich
bin
mit meinem Steuerberater wirklich sehr dankbar. Ich mag ihn wirklich sehr. Ist ein guter Mensch.
Ja.
Ja, man könnte ihnen ja auch aufzeigen, wie es fair wäre. Vielleicht wollen die das dann machen.
Nein, ich habe einfach so viel Schiss, was falsch zu machen, weil es ein so schwieriges Feld ist, finde ich, dass ich wirklich dankbar bin, dass es Menschen gibt, die auch eine Leidenschaft haben, sich damit auseinanderzusetzen, die mir völlig abgeht.
Ich hatte das beim Sozialdienst erlebt. Immer wenn ich montags da war, war nachmittags die Dokumentenhilfe da. Und ich weiß, ich bin nicht die Adressatin dafür. Ich weiß das. Da kommen EhrenamtlerInnen und helfen Menschen, die Dokumentenhilfe brauchen. Aber es hat immer gezuckt bei mir. Ich dachte immer, ich müsste auch meinen Schuhkarton von zu Hause mitbringen mit den ganzen Zetteln und so. Weil das ist ja auch sowas. Die Zuschreibung an symbolischem Kapital, weil ich jetzt einen Titel habe und einen Job und so, gehen alle davon aus, dass ich das kann. Ich bin da aber sehr, sehr schlecht drin. Und auch sehr dumm, wenn ich diese Dokumente lese, macht in meinem Kopf nichts bing, 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 sondern mehr so. Und das ist eine Form von Blödheit, die ich zugeben kann, weil es mir sonst gut geht, für die ich mich sonst auch noch viel mehr schämen würde. Das kann ich habituell irgendwie ganz gut machen. Aber das treibt mich sowieso um, ne? Dass wir verschiedene, bei Bourdieu sind das Kapitalarten, ne? Dass wir sagen, wir haben soziales Kapital, das sind so Netzwerke, die man aktivieren kann. Und es gibt viel Kulturkapital, davon hätte ich dann viel, wenn wir jetzt hier so Chips auftürmen würden. Und dann gibt es aber ja auch das ökonomische Kapital. Und was mich an der Theorie so gekriegt hat, ist, dass er nach einer Weile dann gesagt hat, naja, eigentlich Am interessantesten daran ist vielleicht tatsächlich das symbolische Kapital, also was wir an Zuschreibungen machen, wer was können muss, ob ich Dokumente bearbeiten kann, wer mit seinen anderen Kapitalarten was anstellt, das belegen wir ja mit ja, Wertungen, ne? Was gut ist, was schlecht ist, was angesehen ist, was nicht angesehen ist. Und die Kapitalarten sind halt auch so gut tauschbar, wenn man von dem einen so viel hat. Ich glaube, du hast das an anderer Stelle auch mal mit der Spieltheorie erklärt. Ne? Es ist halt nicht wie am Spieltisch, dass alle mit der gleichen Menge an Coins starten würden, sondern halt mit sehr unterschiedlichen. Und wenn man von einem viel hat, ist es schon viel leichter, was anderes zu kriegen, weil die halt untereinander tauschbar sind. Aber diese Tauschgeschäfte sind interessant.
Ja. Mhm. Ja, das war ja das Beispiel mit dem Monopoly.
Ja, wo stimmt, einige, Monopoly. Das durften wir zum Beispiel zu Hause nicht spielen, weil das so unchristlich ist.
Ach so.
Ohne Witz. Das finde ich Wir haben das dann irgendwann gekriegt und dann haben wir immer die Bank betrogen gemeinsam, damit das Spiel weitergeht. da bildet sich total viel dran ab, ne?
Ja, die Bank
Entschuldige,
betrügen.
Entschuldige, mach mal Monopoly.
Ja, also, ne, dass die dann mit viel mehr Kapital gestartet sind, dann gewonnen haben und dann trotzdem dachten, sie haben einfach besser gespielt.
Ja.
Ne? Ja. Aber um den Gedanken nochmal zu Ende zu führen, wie gesagt, unglaublich viel Zeit, unglaublich viel drüber nachgedacht und darüber nachgedacht, ne, das, was jetzt, also gedacht, nee, das fühlt sich nicht richtig an. Ne? Mhm. Eben darauf, einerseits auf dem Geld zu sitzen, das ist das eine, ja. Auf der anderen Seite dann noch meinen, es zwanghaft vermehren zu müssen. Ne? Mhm. Das war dann so das Ding, wo ich dachte, nee, das muss man auch sinnvoller nutzen.
Das heißt, für dich war es aber auch schon so eine Art Sinnsuche. Also wenn du das so erzählst und auch sagst, du hast dann irgendwie Sachen mit der Hand gemacht einfach, ne, um irgendwie auch was selbst zu erschaffen. Also es kommt zumindest bei mir jetzt so an, dass man auch irgendwas kreieren möchte und nicht nur einfach da sein möchte und dann da sitzen möchte. Man hat in gewisser Art ausgesorgt, aber man möchte ja irgendwie, ich glaube im Englischen nennt man das Purpose, man möchte irgendeinen Sinn auch schaffen oder haben in dieser Welt.
Ja. Also bei den Stofftieren ist mir so klar geworden, Materialkosten plus Arbeitskosten, das kann man, um in Deutschland sein Leben zu finanzieren, kann man da kein Geschäftsmodell draus machen. Mhm. Das fand ich irgendwie unglaublich traurig. Und auf der anderen Seite auch wieder unglaublich traurig, dass irgendwo am anderen Ende der Welt Menschen sowas dann zusammennähen. Ja, und davon auch irgendwie wieder nur einen Lohn bekommen, von dem sie so vielleicht gerade mal irgendwie im besten Falle ihr Leben finanzieren können, ihre Familie ernähren können. Und das war auch irgendwo sowas, wo ich dachte, dass diese kognitive Dissonanz auch hier zu meinen, wir haben uns hier sowas Tolles aufgebaut, ja, aber das haben wir nicht alleine aufgebaut, sondern auch auf dem Rücken vieler Menschen und unter Inkaufnahme von ganz viel Leid, ja. Deshalb finde ich diesen Nationalstolz und das haben wir hier alles geschafft und wir lassen hier niemanden rein und wollen da niemanden dran teilhaben lassen, das finde ich auch sowas von geschichtsvergessen und dämlich. Ja, weiß nicht, das waren irgendwo so Erkenntnisprozesse, ne, während man da sitzt und näht und ja.
Aber ich finde es total spannend, dass ich das sozusagen an sowas eigentlich vermeintlich Simplem ja herauskristallisieren kann, ne? Dass man genau so eine Tätigkeit macht und anfängt zu reflektieren über diese Tätigkeit, sich damit eben auch verbindet mit Menschen, die das irgendwie auch machen und aber in anderen Situationen, in anderen Kontexten machen. Ich finde es total spannend, dass das an so Kleinigkeiten sich entwickeln kann, dass man plötzlich auch seine Gedanken öffnet. Das hat so ein bisschen was von dem, was ich im Yoga mache. A little goes a long way. Das heißt, so kleine Handlungen, kleine Tätigkeiten auch der Selbstwirksamkeit können sich tatsächlich entwickeln zu was viel größer wird und zu viel größeren Erkenntnissen, dass man gar nicht mit diesem, viele Leute warten ja auf dieses Aha-Erlebnis oder diesen Schlüsselmoment, diesen einen Moment, wo sie plötzlich wissen, was sie tun müssen. Aber so ist es ja eigentlich ganz selten.
Ja, das, also kann ich auch nur immer wieder sagen, das war ein Prozess, ne?
Und jetzt bist du ja, also du bezeichnest dich ja auch als Philanthrop.
ja, schwieriges Wort, aber ja, da viele meinen, sich darunter was vorstellen zu können, benutze ich das. Ja?
Genau, richtig. Und ich hatte so im Kopf, wo ich so sagte, so wenn man mal auf die Welt guckt, dann kann man Menschen eigentlich nicht gut finden. Und Philanthropie ist ja eigentlich auch, ne, das hat ja was damit zu tun, dass man Menschen mag und Menschen auch befähigen möchte, Dinge zu tun und sich für das Gute einzusetzen und so. Und ich habe so zwei, in meiner Brust schlagen auch so zwei Herzen, dass ich auf der einen Seite denke, wie kann man in so einer Zeit wie jetzt Philanthrop sein, wenn man so auf die Menschheit guckt?
Unverschämt.
Nee, das nicht, sondern so vom inneren Gefühl denkt man eigentlich so, man müsste euch eigentlich alle gerade, weiß ich nicht, aber das ist nicht gut, was ihr da macht, ja? Hört auf damit. So. Und auf der anderen Seite braucht es ja genau dann auch Menschen, die sagen, ich glaube an die Menschheit und ich weiß, dass wir das besser können und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass das gelingen kann. Wie ist das für dich, also auch mit diesem Begriff, du hast ja gerade auch schon gesagt, der ist so ein bisschen zwiespältig und Menschen meinen, sich etwas darunter vorstellen zu können. Das finde ich auch schön formuliert.
Also zunächst mal empfehle ich an so einer Stelle immer das Buch von Rutger Breckmann, Im Grunde gut. Ja?
Wir sprachen drüber.
Ja. Ihr sprach drüber, okay. Hast du es auch schon empfohlen?
Nora hat das zuerst gelesen.
Achso. Nee, das habe ich nicht gelesen. Ich habe gelesen Moralische Ambitionen, weil ich mir davon erhofft habe, dass ich auch ins Handeln komme.
Und da war sie so indigniert.
Okay, das habe ich noch nicht gelesen. Ja,
das tauschen wir dann aus.
Ja. Aber Philanthrop. Also jetzt grundsätzlich meine ich, die Welt kann ja keine bessere werden, wenn man nicht grundsätzlich liebevoll auf sich und seinesgleichen schaut. Ne? Das muss man trotz aller Hürden sich letztlich bewahren und versuchen. Es fällt manchmal verdammt schwer, ja. Dann ist aber das Wort Philanthrop und Philanthropie gerade so aus dieser sehr konservativen Blase, aus der ich komme, natürlich auch immer geprägt mit, ich habe unglaublich viel Vermögen und ich bin ja so ein Menschenfreund und ich nehme jetzt einen kleinen Teil von dem, was ich mit etwas verdiene, das ja viel Schaden anrichtet und gebe das der Gesellschaft zurück und klopfe mir auf die Schulter, was ich doch für ein toller Mensch bin. Ja, das ist irgendwo so ein viel zu kleines Feigenblatt, ja, dass man sich dann da irgendwo vor sein Riesengemächt hält.
Oder auf die Schulter, wenn man Siegfried ist.
Naja, auf jeden Fall, deshalb finde ich das so schwierig, weil das immer so in diesem Kontext bemüht wird und ich finde, das ist viel zu kurz gesprungen und auch unter diesem Deckmantel Philanthropie. Ich habe neulich mal auf Arte so einen Bericht gesehen, wo es um Andrew Carnegie ging, der da, glaube ich, auch irgendwie gewaltsam verhindert hat, dass sich die Arbeitenden in seinen Unternehmen zusammenschließen, ja, aber dann trotzdem irgendwie auf der anderen Seite wieder wohltätig gespendet hat und am Ende das dann hängen geblieben ist, ne, dass er ein Philanthrop gewesen sei und das kann ja nun wirklich nicht wahr sein und deshalb finde ich den Begriff halt unglaublich schwierig, aber von der reinen Wortbedeutung und von dem, was man im größeren Kontext darunter verstehen kann, finde ich es eigentlich eine sehr schöne Sache.
Ich finde es auch schön, dass er so missverständlich ist. Das lässt den Leuten Spielraum manchmal. Ja, also wenn ich sage Philosophie, eben meine Lieblingskommentar war, was machst du da mal Philosophie? Aweise Steine untersuche, gell? Ja,
den Stein der Weisen.
Richtig.
Apropos, ne, viele sagen ja auch nicht Philanthropie, sondern Philanthrophie. Sophie, ne? Genau. Also das klingt auch so, als würde die Philosophie da noch irgendwie.
Das muss man denen lassen. Ich finde, das ist ja damit auch was an. Dann sollen die anderen mit den Zuschreibungen kommen.
Aber es schreiben auch viele und sagen es falsch, die eigentlich so sehr tief in dieser Blase drin sind.
Ja, die schreiben auch immer Rezessionen. Das finde ich sehr lustig. Büchern. Und eine staatliche Erklärung. Ja. Die liebe ich auch gerne. Aber jetzt, es sind nicht nur Karlauer. Es ist schon auch so, dass man, wenn man mit sowas rausgeht, was so ein bisschen fremd ist, so ein Angebot von Zuschreibung macht. Das glaube ich schon. Also sich so einen Titel zu geben, ist auch klug, weil du ja einlädst zum Gespräch. Das ist ja schon so. Man darf dich ja fragen, was meinst du denn damit? Oder wie lebst du das denn?
Ja, man holt auch so ein bisschen die... Eben die Menschen ab, genau, die meinen, so zu wissen, was damit
außerdem
gemeint ist.
Außerdem ist das eine coole Job-Description, also rauszuhauen, schon irgendwie ganz gut, das machen zu können.
Ja, definitiv.
Ja, aber du warst bei der Sinnsuche, ne? Und ich bin immer noch bei der Klammer, ne? Weil das ja Menschen beschäftigt. Natürlich ist es eine privilegierte Situation und ich finde es ganz großartig, dass du das so reflektiert und so differenziert darstellst, dass du Zeit hast zu nähen und zu denken. Das hat die Person, die das in Asien tut, vielleicht in der Weise nicht, natürlich. Gleichzeitig finde ich das immer schwierig, diese Bildungsmomente und Bildungsprozesse, denn darum geht es ja letztlich, ne, um so eine Art Selbstwerdungs-Persönlichkeitsbildung, damit zu diskreditieren, dass man sagt, das ist alles so privileggebunden. Denn ja nun, ja, ist es. Gleichzeitig würde ich damit ungern über die Kante schubsen und sagen, dann darf das niemand mehr haben oder machen, sondern dann sollten das ja viele Menschen tun. Ja, ja. Das ist ja dein Anliegen. Ne?
Sollte kein Privileg sein.
Genau,
ne?
Dass man so ein Moratorium haben darf, wo man drüber nachdenkt, ob man jetzt Kölnerin ist oder Gladbacherin. Wo man, ne, dass man Phasen im Leben hat und vielleicht ist Jugend auch eine ganz typische, wo man nicht weiß, wo es hingeht und dass das auch okay ist, das erstmal nicht zu wissen, dass man trotzdem existenziell irgendwie gesichert ist und nachdenken kann. Das sollten wir ja eben gerade nicht damit diskreditieren, dass das etwas kostet. Das ist tatsächlich so. Und es gibt Bildungstheorien, die finde ich ganz charmant, die dabei das Emotionale mit einpreisen. Also was fühlt sich auch gut an und was fühlt sich schlecht an? Das ist natürlich schwierig, weil das hoch subjektiv sein kann. Wenn jetzt jemand sagt, der Nationalgedanke fühlt sich für mich aber ganz hervorragend an, ne? Da muss man gucken, wenn nur damit zu argumentieren, ist ein bisschen wenig. Die aber vor allen Dingen diese Theorien das Moment der Verzögerung groß machen. Also sagen, Reflexion ist eigentlich zeitliche Verzögerung. Diese Zeiten, in denen was nicht glatt läuft, in denen man nicht linear unterwegs ist und dem vorgegebenen Weg folgt. Meinetwegen auch Tageszeiten, die ungewöhnlich sind. Bei mir ist das so, ich werde manchmal nachts um 3:30 wach. Das ist eine sehr ungewöhnliche Zeit, um jetzt dann wach zu sein. Das ist nicht vorgesehen, ist auch erstmal ärgerlich. Aber dann fühlt sich Zeit anders an und dann komme ich anders ins Denken. Oder, ach, der berühmte Flow, ne? Wenn Menschen so ins Tun kommen und nicht mehr groß linear denken, sondern so in der Sache sind. Das sind Sonderzeiten, in denen sowas ja aufkommen kann. Aber, und darauf zielte deine Frage, Nora, ja auch, sie schafft man nicht ganz alleine. Das ist ja sozial. Du hast auch gesagt, du hattest Kontakt zu Menschen, die vielleicht andere Ideen hatten. Du hast dann lesend viel auch erschlossen. Das sind ja auch Ideen von anderen Menschen. Und das spricht mir als Bildungstheoretikerin natürlich total aus dem Herzen. Wir müssen uns auch mit Sachen konfrontieren, die unbequem sind. Und wenn wir dann zu so unbequemen Ergebnissen kommen, ist das halt, das ist nicht so schön, ne? Lieber würde man einfach passgenau durchs Leben laufen. Aber es ist halt ein Spannungsfeld zwischen Sozialität und Identität. Wir suchen das in Kontakt mit anderen. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir vergessen die, die ganz viel Privileg haben. Das ist so, meine Bubble kümmert sich um die, die zu wenig, also ich mache jetzt eher kurz, ne, von irgendwas haben oder so. Und dann denken wir, da müssen wir hin und da müssen wir Demokratie sichern und so weiter. Ja, aber es gibt auch ganz viele, die in gesicherten Positionen sind, und die auch einen Beitrag leisten wollen und für die ist vielleicht gar kein Angebot da, weil man so davon ausgeht, ja, deren Leben ist ja geregelt. Die kommen ja klar. Die haben aber die gleichen Fragen.
Also ein Gedanke, der mir jetzt gerade nochmal kam, ist natürlich auch so wieder diese viel bemühte maßlose Bedürfnispyramide. Ja, ja. Ne? Also man muss natürlich erstmal seine Grundbedürfnisse irgendwie befriedigt haben, um dann oben in die Spitze, in diese Selbstverwirklichung überhaupt zu kommen. Ne? Und natürlich dieses Privileg nachdenken zu können, ne? Das ist eben dieses Privileg, das für die Grundbedürfnisse gesorgt ist. Ne? Und das haben jetzt erstmal grundsätzlich wenige Menschen, diese Privileg, wo ich mir eben auch wünschen würde, was wir ja gesagt haben, ne? Dass es eben viel mehr Menschen, natürlich am liebsten allen Menschen zuteil wird, in gleichem Maße. Und auf der anderen Seite gibt's aber auch dann wieder, glaube ich, die Menschen, die es theoretisch könnten, ja, aber die irgendwie dann auch so im Bestreben, ne, ich konserviere das, was mir mitgegeben worden ist, ne, dann vielleicht auch gar nicht hinterfragen wollen und dann, ich muss arbeiten und dann, sich selber in so einen Hustle dann da reinpacken, um vielleicht sich diese Fragen auch gar nicht erst stellen zu müssen.
Das stimmt. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der viel im Katastrophenschutz unterwegs ist. Mit Nora hatte ich das schon vorgesprochen. Und der hat einen Terminus eingeführt, den ich so nicht auf dem Schirm hatte, aber das Phänomen kenne ich, dass es viele gibt, die als Ad-hoc-Helfende oder Spontan-Helfende gerne tätig werden, aber damit ungern strukturell ihr ganzes Leben ändern. Die wollen im eigenen Habitus bleiben. Aber wenn jetzt so Sachen passieren wie hier vor Ort, Ahrtal oder so, ne, dann ist man bereit, entweder Geld herzugeben oder dahin zu fahren und schubkarrenweise Schutt abzutransportieren. Das ist punktuell, das fühlt sich halt super an. Es hat auch mit Altruismus so halb zu tun. Ne? Es hat auch viel mit Selbstbeschreibung zu tun und Resonanzerfahrung und so. Aber das ist ja deswegen nicht schlecht. Die Sache selbst ist deswegen auch hier nicht diskreditiert. Es ist gut, dass da Menschen hinfahren und helfen, selbst wenn sie es nur ad hoc und spontan machen und danach in ihren Habitus zurückkehren. Gleichzeitig ist dieses Anarbeiten gegen Strukturen und wirklich strukturell was anders machen zu wollen, glaube ich, die wesentlich unbequemere Aufgabe natürlich, weil ich dann am Habitus kratze, ne? Weil ich dann auch mit befrage, wie ist das bei denen, die so ähnlich sind wie ich, sollten die das nicht auch machen? Das hattest du ja eben auch gesagt, dass das Menschen zum Teil aufstachelt, weil sie dann denken, jetzt macht der das, muss ich das jetzt auch machen?
Ja, richtig. Stichwort Altruismus finde ich auch immer interessant. Es ist, glaube ich, eine philosophische Frage, über die man wahrscheinlich jahrhundertelang diskutieren kann, ob es echten Altruismus gibt oder nicht.
Haben wir da schon eine Folge zu gemacht?
Ja, ne, über Empathie und die dunkle Seite der Empathie. Ach so. Da hing das so ein bisschen dran an dem Thema.
Ein bisschen nach Star Wars.
Ja, genau.
Also ich für mich sage, nein, es gibt keinen wirklichen Altruismus, ja. Also ich gehe meinen Weg ja auch nur, weil ich für mich irgendwie entschieden habe, damit geht's mir besser. Mhm. Ja? Und dann möchte ich auch nicht verschweigen, dass eben dieses Gepacktsein in dieses Konservative, hier haben wir ein Vermögen, das muss bewahrt werden und du musst so und so ticken und bloß nicht aufmucken. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns an diesem höheren Ziel, an diesem materiellen Ziel orientieren. Das hat sich einfach in höchstem Maße scheiße angefühlt. Ja? Ja. Und das wollte ich nicht, das konnte ich nicht und habe das irgendwie auch, ne, das waren eben vier Sachen, die auch wieder aus der Beratung kamen, ne, so und so muss das gemacht werden und dann wird irgendwas auf die nächste Generation übertragen und so weiter und so fort. Ne? Und als ich gedacht habe, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr, ne? Und da kam dann irgendwo aus diesem Gefühl heraus natürlich auch so das Streben nach Freiheit. Ne? Und wenn sich das besser angefühlt hätte, ne, ich sitze jetzt hier auf dem ganzen Geld und irgendwie gar nicht schlecht, ne, dann hätte ich den Weg gewählt, ne, aber ich hab's letzten Endes, tue ich das für mich und auch für den Wunsch, in einer besseren Welt, in einer egalitäreren Welt zu leben, weil ich denke, dass da würde es mir auch besser gehen, ja, dann müsste ich eben auch nicht die ganze Zeit drüber nachdenken, ja, warum habe ich so viel und so viele andere so unglaublich wenig, ne, und
Du bist gerechtigkeitstheoretisch voll auf Kurs.
Bin ich jetzt überhaupt auf deine Frage eingegangen?
Ja, okay. In meinem Kopf ja.
Okay, dann bin ich gut.
Ich habe so zwei Sachen, an die ich noch anknüpfen möchte. Nämlich das eine ist, Rita, dass du eben gesagt hast, es gibt für die Menschen kein Angebot. Und was wir ja gerade weltweit sehen, ist, dass vor allen Dingen vermögende Menschen zum Beispiel Autokratien befürworten, weil man darin natürlich sehr viel besser Geld verdienen kann.
Ja, da sind
kann,
auch mega Angebote.
Genau, die Angebote halt sehr, sehr gut sind. Und deswegen finde ich das so spannend, weil das ist ja was du dann auch in Frage stellst, ne? Also es ist ja, Vermögen ist ja auch Machtkonzentration auf eine gewisse Art und Weise, auf sehr wenige, die dann sehr viel Macht haben, weil sie das eben mit Geld regeln können. Und du stellst das ja in Frage und möchtest sozusagen auch diese Macht in einer Form demokratisieren. Das heißt, am Ende müsste man ja auch fragen, wie ist denn eigentlich das Demokratieverständnis in dem Umfeld, in dem du dich bewegst? Also ist das so 100% Demokratie oder denkt man da so, vielleicht so ein bisschen weniger davon würde uns auch finanziell helfen, weil das ist ja das, was wir weltweit aktuell sehen.
Ja. Als jemand, der viel Vermögen hat, kann man eigentlich nicht auf die Idee kommen, dass eine wirklich funktionierende oder das bewahren möchte, kann auch nicht auf die Idee kommen, dass eine funktionierende Demokratie eine tolle Idee ist. Ja? Denn man gehört dann irgendwie zu den oberen 1% oder wie auch immer Prozent oder 0,% völlig egal. Aber da sind natürlich 99%, denen es jetzt in diesen Kategorien schlechter geht. Ja? An der Wahlurne, wenn eben alle im eigenen Sinne das Kreuzchen machen würden, ja, oder sich politisch engagieren würden, dann würde es ja zwangsläufig dieser kleinen Menge von Menschen, die in diesem System grandios gewonnen haben, zwangsläufig in Anführungszeichen schlechter gehen. Nein, es geht ihnen nicht schlechter, also nicht materiell, denen wird es an nichts fehlen, aber sie hätten weniger, was sie anhäufen können, sie hätten weniger, was sie bewahren können. Ja, und das führt zwangsläufig dazu, dass man irgendwo über die Jahre hinweg über Lobbyismus und Co. Wege beschreitet, die eine Demokratie aushöhlen. Und da haben wir auch hier in Deutschland, also jetzt schon, Stand heute und auch in den letzten zig Jahren eine Demokratie, die zwar offiziell gut funktioniert, aber eben auch durch Medienmacht, die dann auch wieder in den Händen von wohlhabenden Menschen liegt oder heute eben die Plattform, die Social-Media-Plattform, die dann auch wieder in den Händen von wenigen unglaublich vermögenden Menschen liegen, die nehmen natürlich massiv Einfluss und ja.
Das heißt aber, jemand wie du stellt das in Frage, das müsste ja eigentlich erstmal gut, also es ist eine totale Belastung für dich, kann ich mir vorstellen, aber es ist ja eigentlich gut, weil es am System so ein bisschen rüttelt. Also ich glaube, im Kopf noch so Marlene Engelhorn, die ja sowas Ähnliches auch gemacht hat.
Mhm. Sehr inspirierend übrigens, ja, Marlene, ja.
Und da muss man ja sagen, das hat ja wirklich Menschen auch erschüttert, die eben in ihren Sphären so bewegt haben. Ich weiß nicht, wie ich das gut beschreiben soll, ne? Aber so Menschen mit viel, weil es das ja einfach in Frage stellt. Es stellt Fragen an die Gerechtigkeit, es stellt auch Fragen daran, habe ich das verdient? Ja, also hat das überhaupt jemand verdient, was da an Reichtum und vor allen Dingen ja aber auch an Macht? Ich glaube, das Reichtum wäre nicht das Problem, wenn Macht besser verteilt wäre, also an Macht sich zusammenfindet. Und deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, dass es Menschen gibt, die es A in Frage stellen und B aber auch sagen, es gibt ein Angebot für euch, ihr könnt anders damit umgehen. Und das Gute ist, dass du ja auch eine wirklich sehr ausgewiesene Expertise in dem Bereich hast, als jemand, der als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer einfach gearbeitet hat und ja auch weiß, wie dieses System wirklich funktioniert. Also du hast eine ganz tiefe Einblicke auch in dieses System.
Ja, also dazu sagen muss ich, Wirtschaftsprüfung habe ich nur am Rande mal irgendwie mitgemacht, habe meistens die Prüfungsberichte gelesen, auch sehr interessant, lernt man auch viel über Unternehmen. Ja, absolut. Und was ich eben auch spannend finde, es wird ja immer erzählt, nein, wenn dann nicht AnteilseignerInnen am Kapital beteiligt sind und darüber verdienen und Shareholder-Value-Prinzip und hast du nicht gesehen, ne, dann wird niemand einen Finger krumm machen, das funktioniert nur so, ne? Dann gibt's so Bewegungen wie ja das sogenannte Verantwortungseigentum von der Purpose-Stiftung, ne, wo es darum geht, UnternehmensträgerInnenschaft anders zu denken und eben aufs Unternehmen bezogen zu denken und nicht auf die Menschen, die daran kapitalmäßig beteiligt sind. Ne? Dass die Menschen eben auch das Unternehmen tragen, die tatsächlich im Unternehmen auch tätig sind. Ne? Und das wird dann natürlich auch viel wieder von konservativen Kreisen torpediert, wo man auch eigentlich im ersten Moment sagen würde, nee, ist doch eine super Idee, warum denn eigentlich? Aber das ist wieder dieses Prinzip mit der weißeren Weste, dass wohl sogar die ein oder anderen Sozialverbände sich dagegen auflehnen, weil die sagen, nee, das geht ja irgendwie nicht, dass jetzt auch Unternehmen irgendwie
ich habe Rita auch schon zucken sehen.
Ja, ach, da hat ein Subsidiaritätsprinzip und dann hat man sich auch so an Strukturen gewöhnt und ne, was die Kommunen tragen sollen, das soll dann aber auch nicht privat aufgefangen werden und so. Das ist auch das ist im Prinzip Konservatismus, ne, dass man die Strukturen, die man kennt, auch so erhält. Aus meiner Warte denke, dass es einerseits darum geht, diese Rollenerwartungen abzuholen und ein Stück zu brechen und neue Rollenangebote zu machen. Und dass sich die Disziplin soziale Arbeit, in der ich jetzt ja tätig sein darf, auch nochmal anders auf die Hinterbeine stellen muss. Denn das ist die Disziplin, die das auf die Straße und auf den Dorfplatz und überall dahin bringt. Ne? dass sie Menschen integriert, dass sie so diese Schnittstelle zwischen dem Individuum und der Gesellschaft ist und nochmal anders als Politik, nicht darum bemüht ist, irgendwie Machtpositionen auszuhandeln oder wer Entscheidungen trifft, sondern sich im Prinzip umeinander zu kümmern, mal doof gesagt. Ne? Mhm. Und das glaube ich wirklich, da bin ich dann Philanthropin, Menschen brauchen das und wollen das. Survival of the nettest kann ich auch empfehlen. Ne? Das ist auch in der Wissenschaft angekommen in den letzten Jahren, dass wir dieses Theorem von der Mensch ist des Menschen Wolf, das unterschiedlich ausbuchstabiert wurde über die Philosophiegeschichte, eigentlich kippen müssen. Mhm. Wenn wir entscheiden wir in weiten Teilen solidarisch da, wo wir in kleinen Strukturen sind. Wenn wir uns dann gefangen fühlen in den Rollen und das staatlich irgendwie anders eingehegt ist, dann wird es schwierig. Aber Menschen sind nicht an sich unsolidarisch. Das heißt, wenn man ihnen Angebote macht, und ich glaube, das ist ja auch sowas, wonach du entscheidest, wo du Unterstützung zukommen lässt oder wo du dich engagierst, dann kann das etwas Lebbareres werden. Und da müssen wir, glaube ich, hin. Die Ideen sind ganz alt, also Gemeinwesenarbeit, sich umeinander kümmern, die EhrenamtlerInnen mit den Profis zusammenbringen und so. Und das ist ja alles keine total verrückte Idee. Das kommt uns jetzt nur so hippie-mäßig vor, aber eigentlich Menschen machen das und die leben tatsächlich so zusammen. Das ist gar nicht so verrückt.
Da finde ich dann auch bemerkenswert, und das ist was, das die Purpose-Stiftung dann auch immer wieder als das leuchtende Beispiel aus dem Hut zaubert. Ich meine, die strugglen jetzt im Moment auch ein bisschen mit der verschlafenen Elektromobilität in Deutschland, aber das Unternehmen Bosch, ja, da liegen, ich weiß nicht, 94-96% der Anteile in einer gemeinnützigen Stiftung. Ja. Jetzt kann man auch wieder drüber streiten, ob nicht vielleicht Menschen in Führungspositionen, ich habe da jetzt keine Zahlen zu, sich irgendwie in irgendeiner Weise die Taschen voll machen, weiß ich nicht, ja, ist natürlich auch nicht alles zu 100% perfekt, aber es heißt, dass beim weit überwiegenden Teil jetzt nicht irgendwie persönliche Interessen im Vordergrund stehen, da einen möglichst großen Gewinn, eine möglichst große Dividende rauszuziehen. Ja? Und das Unternehmen gibt es ja jetzt nun schon ziemlich lange und es ist ziemlich groß und über viele, viele, viele Jahrzehnte hinweg erfolgreich gewesen. Ne? Und das kippt dann natürlich auch wieder dieses Narrativ und dieses sehr neoliberale Narrativ. Nein, da muss jemand furchtbar viel Geld potenziell mit verdienen können, sonst wird das Unternehmen nicht florieren. Ja, das ist Unsinn, weil ein Unternehmen floriert ja auch nicht, wenn es immer viel der erwirtschafteten Mittel dann auskehrt, damit sich da irgendjemand eine Yacht oder ein Flugzeug oder was weiß ich kaufen kann.
Naja, genau. Ne? Oder wenn vor allen Dingen die Chefetage gut verdient und dann aber an einer anderen Stelle eben ArbeiterInnen entlassen werden müssen, wie wir es gerade bei VW ja sehen, wo die Gewinne immer weiter steigen und trotzdem immer weniger Menschen von der Arbeit leben können, die für das Unternehmen gemacht wird und Menschen entlassen werden, da kann irgendwas nicht stimmen, muss man da an der Stelle mal sagen. Ich habe noch einen anderen Punkt, auf den ich zurückkommen möchte, weil ich das so interessant fand, Rita, das hast du relativ am Anfang gesagt und ich habe ja ein bisschen was mitbekommen von dem, was du bei LinkedIn schreibst. Du hast gesagt, du forschst zu Leuten, die sozusagen so eine Aufstiegsbiografie haben, die den Habitus ändern und die dann auch mit den Familien brechen zum Teil, ne, weil das nicht erkannt wird. Wie ist das denn bei dir? Also das ist ja schon was, dass du anders lebst als der Großteil deiner Familie. Also hat das zu Spannungen und Konflikten geführt oder hast du das Gefühl, du hast auch mit bestimmten Dingen vielleicht gebrochen innerhalb dieser Familie? Also ich glaube, das ist nicht nur eine Aufstiegserzählung, dass dann so Dinge ins Wanken geraten.
Also meinem Vater ist das sehr schwer gefallen, ne, von Gewissheiten Abschied nehmen musste und natürlich ist auch immer so dieses Gefühl, ja, wenn ich da viel Vermögen hinterlasse, dann ist über Generationen hinweg für alle gesorgt, ja, wo ich aber auch denke, das ist auch wieder ein Privileg, das jetzt nicht nur wenige für sich beanspruchen können sollten, ne? Deshalb bin ich auch ein großer Freund von einem funktionierenden Sozialstaat, wo ja jetzt im Moment auch fleißig dran rumgesägt wird, ja. Ja, ansonsten habe ich jetzt also ist jetzt niemand auf mich zugekommen und hat gesagt, das finde ich doof, das finde ich scheiße oder irgendwas, aber muss sagen, so irgendwie habe ich diesen Weg dann auch recht alleine auf mich genommen und ja, mich auch so ein gutes Stück zurückgezogen da, ja, aus der, aus dem Gefühl heraus irgendwie, ja, dass ich das anders mache, irgendwie auch, ja, keine Ahnung, vielleicht auch niemanden damit bedrängen möchte, niemanden überfordern möchte, wie auch immer, mich selber auch, aber irgendwie nicht überfordern möchte. Ja, deshalb muss ich sagen, meine, also so innerlich, jetzt in meiner Haltung zum Rest der Familie, da hat sich ganz viel gelöst, ja, dass ich denke, das tut mir total gut, dass es jetzt nur noch eine familiäre Bindung ist, die ja mit viel oder wenig Kontakt so oder so besteht, ja, und eben keine geschäftliche mehr oder nur noch in Randbereichen, ja, dass ich für mich sage, das tut mir total gut und auch in der Haltung zu diesen Menschen, die ich wirklich alle sehr mag, tut mir das total gut, aber tatsächlich habe ich mich sehr zurückgezogen.
Aber das finde ich interessant, weil ich glaube, das hat man auch nicht so auf dem Schirm, gerade bei so Familienunternehmen, dass eben das nicht nur eine familiäre Bindung ist, sondern auch eine Geschäftsbeziehung, in die man ja reingeboren wird. Die hast du dir ja nicht ausgesucht.
Mhm. Ja.
Das ist halt häufig ummäntelt, das ist auch in anderen Familien so, aber nicht so klar zutage und vor allen Dingen nicht in der Schärfe, glaube ich, da, weil es einfach um weniger Kapital geht. Aber das ist ja schon so, dass wir auch häufig in ökonomischen Metaphern über unsere Beziehungen sprechen, was ja auch nicht falsch ist, wenn wir jetzt Bourdieus Kapitaltheorie mal im Hinterkopf behalten, dass das sozial, man kann Beziehungen angucken als Sozialkapital. Das ist eine Weise drauf zu gucken. Ich gucke gerne auch anders drauf, aber das ist ja so. Ich habe mich gefragt, ob man nicht auch ein Stück listig argumentieren kann, weil zum Teil tust du das ja, wenn du, das ist jetzt fies, ich meine listig ganz positiv, ne? Ja. Wenn man sagt, guck mal, ich bin ja immer noch da, obwohl wir gar keine Geschäftsbeziehung mehr haben. Offensichtlich bist du mir als Mensch ja wichtig, sonst hätte ich ja alle Verbindungen zu meiner Familie gekappt. Das ist ein großes Geschenk, dass man sagt, ihr seid mir wichtig genug, auch jenseits der Geschäftsbeziehung zum Beispiel. Ja, oder sagen zu können, so habe ich das empfunden, ich musste das mit meinem Vater diskutieren, ne? Diese Abwendung vom richtig hart katholisch. Das muss man ja auch verstehen, meine Abwendung als eine, wie soll man sagen, Positivreaktion auf das, was sie mir mitgegeben haben, nämlich ethisch zu reflektieren. Dass ich das jetzt anders tue, heißt nicht, dass ich die Sache selbst irgendwie über Bord werfe. Ich möchte weiterhin fragen, was tut Menschen gut, wie sollten die zusammenleben, was ist soziale Gerechtigkeit, ich gebe nur andere Antworten. Mhm. Und habe dann auch da listig argumentiert und gesagt, naja, das ist ja schon auch euer Erziehungserfolg, dass, ja. ihr, ne, dass ich mich jetzt abwende, ciao.
So, ich bin jetzt selbstständig.
Und das ist aber ja auch was Eltern ihren Kindern schenken können, dass sie ein Stück freilassen und das, was Kinder dann wiederum anerkennen können, diese Freiheit gehabt zu haben, dieses Moratorium gelebt zu haben und so. Und dann heißt das, dass man ja ein Stück auch zurückkehrt als jemand anders, aber die Beziehung weiterhin anerkennt.
Christ sein kann ja auch Philanthrop sein, sehr ähnlich.
Ja, ja, die sind zum Teil sein, sind das.
Also ich meine jetzt auch so vom verkürzten, von der verkürzten Dimension, ja, hin zu, wie würde man es eigentlich konsequent leben?
Genau, also bei uns wurde das halt so konsequent gelebt, deswegen ist das auch gar nicht so leicht, sich da abzuwenden, weil das war auch zum Teil sehr lustig und sehr lieb, so, ne? Da ist halt alle möglichen Menschen unter Nächstenliebe fielen und reingeholt wurden.
Also was ich damit sagen möchte, ist das Christentum. Ich meine, da gibt es ja auch Parteien in Deutschland,
ja,
das
kann man sehen,
Namen tragen. Ne? Also unter dem Deckmantel des Christentums kann man ja auch sehr grausame Sachen machen,
ja,
oder
kann,
sowas.
Man kann Hexen verbrennen, man kann Leute kolonialisieren. Da kann man sehr viel mit tun unter diesem Label. Ich glaube, dass man unter vielen Labeln richtig viel Scheiße bauen kann. Ja. Und das ist das Problem mit Labeln. Deswegen finde ich das so gut, wenn man das reflektiert und für sich selbst klarkriegt, was man damit meint, wenn man sich so und so beschreibt. Und manchmal braucht man die Label halt als goldene Brücke, so wie du das vielleicht als Berufsbezeichnung nimmst, um dann ins Gespräch zu kommen und zu erklären, wie du das meinst. Ne?
Deshalb mein spontaner Gedanke, bist du nicht vielleicht auch viel christlicher unterwegs als viele KatholikInnen?
Ja, ja, out.
Habe ich das jetzt laut gefragt?
War so, Nora, das musst du rausschneiden. Unverschämte Frage. Ja, nee, ich befasse mich nur mit sozialer Gerechtigkeit.
Ich bin ausgetreten aus der Kirche und Rita wirft mir regelmäßig vor, ich sei sehr katholisch.
Ja, ja. Ich glaube auch, dass das ein katholischer Akt war, auszutreten, weil mit der Amtskirche kannst du keinen Blumentopf gewinnen, was das Christentum angeht. Wirklich.
Also wir sitzen hier alle am Tisch und haben so unsere Ouches dabei.
Ja, eigentlich genau. Auch ganz gut. Zeige deine Wunde.
Genau. Aber was ich bei dir so interessant finde, ist, du bist ein super reflektierter Mensch. Du hast gesagt, du hast dich ja auch ein bisschen so in der Familie zurückgezwungen. Du willst niemandem auf die Füße treten und so. Und gleichzeitig hast du dich dazu entschieden, das jetzt sehr öffentlich zu machen. Ich bedauere das ein wenig, weil ich dachte, als ich dich angefragt habe, es sind noch gar nicht so viele und jetzt gibt's schon zahlreiche Podcasts mit dir und Interviews. Und ja, weil ich dachte so, ah, cool, jetzt haben wir so einen Menschen, der jetzt noch gar nicht so viel in Medien war. Und du machst es aber ja so ein bisschen quasi jetzt auch beruflich, dass du in Medien darüber sprichst, obwohl du ja eigentlich, glaube ich, vom Typ her vielleicht jemand bist, der das gar nicht so sucht, diese Öffentlichkeit. Warum hast du dich dazu entschieden?
Also mit dem Suchen, da kann man natürlich auch immer wieder lange drüber reflektieren, ob man es nicht doch irgendwie toll findet, mit etwas in der Art und Weise gesehen zu werden, aber wenn ich es natürlich zu meinen Gunsten jetzt erklären möchte, dann ist das der Gedanke, dass in Fragen der Verteilungsgerechtigkeit es ja ganz, ganz wichtig ist, dass es nicht nur von denen kommt, die in diesem System nicht profitieren, ja, und das anprangern, sondern dass es auch von Menschen kommt, wie eben Marlene Engelhorn oder Sebastian Klein, empfehle ich übrigens das Buch Toxisch Reich, ist ganz großartig, die eben von der Seite der Gewinnenden da mal drauf schauen und sagen, nein, das ist eigentlich nicht richtig. Jetzt hat Marlene Engelhorn da schon großartig vorgelegt und auch sehr viel konsequenter, als ich das handhabe, vorgelegt. Es braucht aber einfach mehr Stimmen. Und die sind aber schwer zu finden. Es gibt zwar viele, die sich im Hintergrund irgendwie engagieren, über TechSeminau und ähnliche Organisationen, wo es auch um Rückverteilung geht und derlei Dinge, die das auch hinterfragen. Aber die das nicht öffentlich hinterfragen, weil sie eben den Bruch mit der Familie fürchten. Ja? Jetzt mute ich meiner Familie eine Menge zu, damit, dass ich öffentlich darüber spreche. Ja? Das muss ich auch offen sagen. Und das ist auch was, das, ja, wo ich dann immer irgendwie gucken muss, dass ich es noch mit der nötigen Sensibilität mache. Aber ne, viele, mit denen ich da gesprochen habe, die in einer ähnlichen Situation sind, die sagen, nee, kann ich einfach nicht machen. Ja, und deshalb, denke ich, man irgendwo, irgendjemand muss, muss mitmachen, ja, irgendjemand sollte ermutigen, ne, auch andere dazu ermutigen und ja.
Jetzt haben wir eben schon ein bisschen angefangen mit so Gesellschaftskritik und Politik und so. Und also das ist natürlich alles Politik, aber ich wollte jetzt, glaube ich, sagen, so das, was aktuell politisch abgeht. Du sitzt hier in einem Hoodie und da vorne steht Hate Aid drauf.
Ja.
Du hast dich also aus dem Bauch heraus entschieden, irgendwann Hate Aid zu unterstützen. Was hat dich dazu bewogen, das zu machen? Also hast du persönlich auch Erfahrungen gemacht mit Online-Hass? Hast du irgendwo gesehen, dass es andere betrifft? Und war es dann einfach so ein Moment des Mitgefühls, dass du gesagt hast, ja, die brauchen wir, weil es so viele Menschen betrifft?
Also ich habe so meinen Einstieg in diese Philanthropie gefunden über Project Together aus Berlin und da gab es so ein Retreat zusammen mit der Schöpflin-Stiftung und da waren eben auch von NGO-Seite viele Leute eingeladen.
Ist das wie so ein Matchmaking dann?
Ja, so ein bisschen, ja. Und das war eben das erste Mal, dass ich daran teilgenommen habe und da waren dann besagter Sebastian Klein, übrigens auch dabei.
Dem klingeln die Ohren gerade.
Ja, genau. Und Arne Friedrich war dabei, Janet Gusko, damals noch Co-Geschäftsführerin von Korrektiv und aber auch Annalena von Hodenberg, die Mitgründerin und Co-Geschäftsführerin von Hate Aid. Und wir saßen beim Abendessen, ich weiß nicht mehr, ob gegenüber oder nebeneinander, auf jeden Fall hat sie von ihrer Arbeit erzählt und eben auch erzählt, wie krass im Netz, auf den Plattformen eben der Diskurs in eine Richtung gedrängt wird, eben ne, viele Menschen aus dem Diskurs rausgedrängt werden über Hass und Hetze. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Das war im Juni 2023. Und ja, hat mich wirklich zu 100% überzeugt, dass das wichtig ist, das zu unterstützen und dass das eine wahnsinnig wichtige Arbeit ist. Und ich habe dann noch abends, als ich ins Bett gegangen bin, per Online-Banking eine große Spende dann an HateAid geleistet. Und ja, dann habe ich mit Annalena auch nochmal gesprochen, habe ich dann über 5 Jahren eine Förderung zugesagt mit, ja, pro Jahr einem 6-stelligen Betrag. Ja, und bin noch immer überzeugt, dass das eine der wichtigsten Organisationen ist, was die Haltung unserer Demokratie anbelangt.
Was man ja auch daran merkt, dass ja genau da gerade wieder Gelder gestrichen werden, ne? Also das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir gestellt habe. Also verlässt man sich jetzt in der Politik zum Beispiel darauf, dass das schon von anderen Leuten gestemmt wird, dass man das sozusagen nicht mehr fördern muss, sondern dass das bitte dann auch ja zivilgesellschaftlich gefördert werden kann?
Ich glaube, da lässt sich auch die Union einfangen von einem Julian Reichelt. Ich finde, Reichelt kann man auch als Reichheld, also Held, wahlweise wie der Held geschrieben oder erhält, im Sinne von halten, menschenreich. Ja, dass man sich auch auf Seiten der Union davon einfangen lässt, von dieser, von diesen Kampagnen, ja. Und ja, von all diesen Menschen, die sagen, ach wie, man darf jetzt keine Lügen mehr über Social Media oder eben über News rausblasen und da ist jemand, der das kritisiert und das sich dafür einsetzt, dass das besser reguliert wird. Ja, das geht ja nun wirklich nicht. Und ja, ich glaube, so in diesem Fahrwasser kommt man dann auf die Idee, nee, die sind ja total links, da müssen wir jetzt die Förderung einstellen. Ne? Also, aber das nimmt ja jetzt immer größere Ausmaße an demokratiestärkenden Projekten, wo die Mittel gestrichen werden mit Demokratie leben und jetzt die radikalen Töchter. Also es ist dramatisch und ja, tatsächlich gibt's auch schon Ideen, wie man das auffangen könnte. Einerseits philanthropisch vorfinanziert und dann eben auch auf ein breiteres Fundament stellt über Fördermitgliedschaften und Kleinspenden, um eben genau da anzusetzen, weil das schon absehbar war, dass politisch da die Mittel reduziert werden.
Ich kann nur sagen, ich merke das tatsächlich direkt. Also ich bin ja, ne, ich arbeite ja zusammen mit Organisationen in der historisch-politischen Bildung und meine Auftragslage und die vieler anderer in dem Bereich ist gen Null gegangen. Also das heißt, das behindert einfach ganz aktiv Arbeit.
Ja, ja. Meine Stelle wurde auch dann doch nicht geschaffen beim Sozialdienstträger, einfach weil keine Mittel dafür zur Verfügung standen, obwohl man versucht hat, da überall abzugreifen. Jetzt greifen die Kommunen ab, weil sie müssen und ja, ist alles schwierig. Ich erlebe das auch aus Sicht der Wissenschaft, dass sie so ganz zynische Argumentationen zum Teil fahren müssen, um bei Förderrichtlinien irgendwie reinzukommen. So, da darfst du jetzt aber nicht Bildung draufschreiben. Das will ja niemand. Das musst du dann irgendwie im Wording ändern, sodass es irgendwie zivile Sicherheit heißt. Während du eigentlich Partizipation und Demokratie draufschreiben möchtest. Naja, gut. Und das eine ist ja, dass man das Gefühl hat, man lässt sich korrumpieren, wenn man weiterhin versucht, da irgendwie an Fördertöpfe ranzukommen. Das geht mir zumindest so. Ich denke, boah, bis zu welchem Grad kann ich eigentlich mein Vokabular noch stretchen, bis ich gar nicht mehr sage, was ich sagen möchte. Und andererseits, natürlich bin ich in einer relativ privilegierten Position, wo ich nicht fürchten muss, dann dafür entlassen zu werden, wenn ich es A, entweder unterlasse oder B, das sage, was ich sagen möchte. Das ist ziemlich gut. Aber die Möglichkeit steht schon im Raum, ne? Dann machen es andere, die machen es besser und dann ist auch das Thema nicht mehr auf dem Tapet. Und das ist mein Punkt. Da werde ich dann immer so empfindlich, weil ich denke, naja, irgendwie muss man es ja schon noch platzieren. Und wenn es anders nicht gehört wird, wenn ich zu widerständig weiter bei meinem Vokabular bleibe, dann wird das entweder mit so politischen Zuschreibungen verbrannt, wenn man sagt, füll die linke Zecke, dann denke ich, was darum geht's mir gar nicht.
Naja,
ne?
Man muss ja schon mal überlegen, oder? Das Engagement für Demokratie und historisch-politische Bildung als links gelabelt werden, ist ja schon irgendwie interessant. Also Demokratie ist links.
Ja, oder von der anderen Seite, wenn du dann wirklich was bildungstheoretisch Grundständiges machen willst, dann wird es gelesen als Ausdruck von Privileg und Konservatismus und so und will da irgendwie die alten Leuchttürme erhalten. Ich denke, nee, Leuchttürme sind innen hohl, niemand will die. Also was, darum geht es mir echt auch nicht, aber ja, vielleicht ist das eine ähnliche Problemlage aus einer anderen Perspektive bei uns allen dreien. Man versucht das Thema lebendig zu halten und erfährt da aber Gegenwind von Seiten, wo man ihn gar nicht hätte vermuten sollen, weil auf den Institutionen draufsteht, dass sie eigentlich Demokratie fördern wollen.
Ja. Also ich gucke da auch einfach sprachlos drauf, ne? Also gerade auch diese Mitte jetzt für Hate Aid zusammenzustreichen, wo ich dann denke, wir haben einen Flächenbrand, der sich immer weiter ausbreitet und ach, wir haben so viel Wasser verbraucht, das ist aber schlecht, ne?
Wir müssen Wasser sparen. Ja. Und es gibt aber ja noch eine andere Organisation, für die du dich engagierst, die ja auch daran arbeitet, sozusagen Verhältnisse zu demokratisieren und anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich in der Politik zu engagieren, die eigentlich gar nicht vorher in die Politik wollen, die sich das nicht vorstellen konnten, um die da zu platzieren, um auch da was in Bewegung zu bringen. Kannst du da noch ein bisschen was drüber erzählen?
Also, wenn ich das richtig verstehe, meinst du sogar zwei Organisationen?
Ich nehme gerne beide.
Also das ist einmal Brand New Bundestag und das ist Joint Politics. Also da bin ich bei beiden dabei. Ja, genau. Wo es eben auch darum geht, für wichtige Themen in die Politik zu bringen, mit natürlich den Personen, die sie vertreten. Und auch mehr der Diversität, mehr Progressivität in die Parlamente zu bekommen. Und auch Menschen, die willens sind, themenorientiert zusammenzuarbeiten und jetzt nicht nur im parteipolitischen Sinne dann diese Macht und Freunde sichern Mentalität an den Tag legen.
Und wäre es für dich eine Option zu sagen, keine Ahnung, ich gehe ins Stadtparlament Mönchengladbach und engagiere mich innerhalb meiner Stadt zum Beispiel politisch? Weil da hat sich tatsächlich, das muss man sagen, in Mönchengladbach viel geändert auf der politischen Ebene. Im Stadtbild sieht man das noch nicht so. Und ich meine nicht das Stadtbild von Friedrich Merz, sondern ich bin gestern noch durch Mönchengladbach gefahren, habe halt gesehen, es gibt viele Leerstände, viele Baustellen, ne, viele marode Gebäude und so. Ich meine eher das tatsächlich, dass da einfach Probleme sind, die auch damit zu tun haben, dass eben das Geld in der Kasse knapp ist, dass das Geld der Kommunen knapp ist. Wäre das für dich eine Option zu sagen, ich könnte auch da tätig werden?
Natürlich stellt man sich die Frage. Ich betrachte das dann so, aber für mich auch wieder unter dem Aspekt, wie viel Energie muss ich da rein investieren und wie viel kann ich da vermutlich verändern und wie weit bin ich dann auch irgendwo in dem, was ich sage, unter Beobachtung von einer Institution, ja? Und das sind so Dinge, wo ich sage, kann ich mir gerade nicht vorstellen, gerade auch parteipolitisch da aktiv zu werden.
Ich kann das total nachvollziehen. Das sind ähnliche Gründe, die mich immer, also ich bin ja Journalistin und trotzdem, ich weiß es auch von vielen JournalistInnen, dass man sich fragt, okay, wo stehe ich denn? Weil wir in einer Zeit leben, Ich finde, in einer funktionierenden Demokratie stellst du dir die Frage nicht, ob du dich für die Demokratie einsetzen musst. Aber in dem Moment, wo Demokratie abgebaut wird und Demokratie die Grundvoraussetzung für meinen Job ist, muss ich natürlich gucken, was kann ich tun, um meine Bedingungen zu erhalten, um diesen Beruf machen zu können. Mhm. Und dann gibt es häufig die Überlegung, was macht man da eigentlich so? Und genau dieses Problem, dass man sich sozusagen an eine Partei binden muss, ist ja für viele Leute eine schwierige Frage, weil man ja immer sagt, ich kann nicht zu 100% hinter allem stehen. Und das ist ja auch eine schwierige Frage für viele Menschen, die wählen, ne? Also weil sie sich irgendwie für eine Partei entscheiden müssen und sich eben nicht für Menschen entscheiden können, so. Und das finde ich das so spannend, sich genau darüber Gedanken zu machen, was das auch für Menschen bedeutet, die halt wählen, wenn es immer mit so einem Parteilabel versehen ist. Ich kann die Gründe dafür total nachvollziehen. Auf der anderen Seite möchte man sich auch gerne irgendwie für Themen einsetzen. So, das macht es, glaube ich, schwierig, oder? Für Menschen, die da irgendwie versuchen, so ein auch Vielfalt zu fördern, zum Beispiel.
Ja. Und ich merke dann natürlich noch so, dass da so ein alter Schmerz mitschwingt, ne? So dieses, wir sind eine Familie, wir arbeiten für diesen gemeinsamen Zweck, ne? Da schert bitte niemand aus, da bleiben wir alle auf einer Linie, ne?
Das ist zu eng.
Da bin ich irgendwie gefühlt gestern ausgebrochen und dann kann ich nicht morgen irgendwie mich da wieder in irgendwo, wo man dann ja auch kleiner anfängt, dann da wieder reinstürzen.
Ist spannend. Ich habe an den Anfang unseres Gesprächs gedacht und ich habe das Gefühl, wir haben so sternförmig über eine Sache die ganze Zeit gesprochen, die im Kern ist, nämlich dieses Verhältnis von ich bin ein Einzelner, das, was du jetzt auch nochmal sagst, ne? Ich habe mich auch ein Stück zum Solitär gemacht dadurch und mich zurückgezogen. Gleichzeitig gibt es ja große Strukturen, seien sie politisch oder sozialgesellschaftlich, also da ist so das Große und das Zusammensein und dazwischen ist sowas wie, ja, keine Ahnung, Familie, freie Wählergemeinschaft, Institute, kleinere Gruppierungen, wo man Zugehörigkeit vielleicht nochmal übt und ja.
Ja, das ist ja auch in der Entwicklungspsychologie so immer dieses Spannungsfeld zwischen Autonomie und
Zugehörigkeit und Anerkennung.
Klar. Und genau, das spiegelt sich darin.
Wird man irgendwie auch nicht los.
Wieder,
Aber ich fand halt den Gedanken total charmant, dass wir so Übezellen haben, wo man auch das demokratische Miteinander noch unter Friedensbedingungen und nicht katastrophal mal üben kann, wenn es denn dann bedroht ist, wie du sagst, Nora, dann spürt man den Schmerz unmittelbar, ne? Aber auch da, wo es nicht bedroht ist, ist es ja nicht leicht. Wir sind ja in so einer ständigen Krise. Entwicklungspsychologisch ist Krise eigentlich normal, ne? Dass man ständig so destabilisiert ist und irgendwas an sich scheiße findet und nochmal neu machen und so, oh, und sich ständig neu entscheiden. Und deswegen finde ich das auch so ein Stück zynisch zu sagen, aber dann kommt die Krise und so, oder? Ja, okay, aber eigentlich üben wir das ja dauernd. Das wäre halt gut, Strukturen zu schaffen, in denen wir das relativ unbehelligt tun können, und zwar möglichst viele von uns, damit wir dann bei tatsächlicher Bedrohung, in der wir ja jetzt sind, ne, Demokratie ist bedroht, handhabbare Werkzeuge im Köcher haben, um was zu tun, und auch Menschen, mit denen wir das gemeinsam tun. Und wenn ich dich richtig verstehe, geht ein Großteil deines Engagements auch in diese Richtung, dass wir das miteinander üben.
Ja, auf jeden Fall. Ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, so wenn man selbst irgendwie so ein bisschen eben auch den einsamen Wolf
macht.
Ja, aber
dafür gibt es ja dieses Rollenangebot. Das fand ich echt gut mit den Ad-Hoc-Helfenden, Spontan-Helfenden. Also, dass du auch als Solitär zur Gemeinschaft gehörst, das war auch immer schon so. Es gab auch schon immer EremitInnen und so Figuren, PhilosophInnen, die so irgendwo sich einzeln bewegen und trotzdem ja dazugehören und auch wichtig sind. Ich finde sogar eher, dass sie häufig ins System so eingehegt werden. Weil Nora, du hattest ja gesagt, ist man dann so ein Ärgernis fürs System? Ich weiß nicht, manchmal denke ich auch, das System braucht die. Und dann fühle ich mich umso unwohl. Weißt du, also Feigenblatt ist das eine, oder zu sagen, oh, wir haben einen, der das reflektiert, ihr da, die Frau da hinten, die macht das für
die
uns.
Die ist immer so unbequem, aber hört ja mal kurz zu.
Ja, genau, aber dann machen wir weiter wie bisher, wenn die jetzt. Reicht auch, danke.
So. Ja gut, das ist natürlich jetzt die perfekte Synthese, ne? aus diesem, in diesem Spannungsfeld. Ja.
Ja, genau, wir lagern das aus, so outsourcen. Das ist auch ein Job. Philanthropie outsourcen. Geil.
Als du das gerade so sagtest mit den Krisen, ne, und dann habe ich kurz gedacht, ich mache jetzt mal einen auf Motivationscoach und sag, Krise ist ja immer auch Chance.
Nee, ja, dann muss ich leider ganz schlimm kotzen. So, jetzt ist so ein Spruch, auf den ich ganz, jetzt bin ich schon wieder so schlecht. Ich antworte dann gerne, Manchmal sage ich aber auch, eine Krise ist halt Krise.
Ja, stimmt.
Sonst hieße es ja Chance.
Mit Rita ist da nicht gut diskutieren, muss man sagen.
Ich bin insgesamt nicht, das stimmt.
Übrigens etwas, wo ich immer kotzen muss, ist, wenn dann irgendwo auf LinkedIn irgendwie, keine Ahnung, da war dann irgendwie ein Artikel und dass ich eben Vermögen hergebe, aufgebe, wie auch immer. Und dann irgendjemand schreibt, ja, Geld ist für mich ein Gestaltungsmittel.
Ah ja.
Richtig? Ja. Deshalb gestalte ich damit ja auch.
Ja. Siehst du, was ich tue?
Genau.
Aber es ist schön, wenn Leute nochmal das Offensichtliche benennen müssen.
Wow.
Ja, das kennen wir als Frauen natürlich besonders gut.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
Du kennst Money-Splaining wahrscheinlich.
Geiler Titel für die Folge.
Money-Splaining, ja. Da gehe ich
was
mit.
Was Neues, ja. Ist doch super. Wortneuschöpfung. Gibt es schon?
Keine Ahnung.
Ja, Money-Splaining haben wir eigentlich ja gar nicht gemacht, ne, sondern mehr so über die Beweggründe gesprochen, warum man sich und wie man sich versucht zu orientieren und wie man sich auch aus so Umfeldern löst. Und das finde ich, ehrlich gesagt, finde ich das eine total hoffnungsstiftende Biografie, also weil es einfach zeigt, dass Menschen ihre Gedanken neu sortieren können, dass Menschen offen sind, dass Menschen sich auch bewegen können, wenn sie in bestimmten Kontexten groß geworden sind. Das gilt ja für mich auch. Also ich bin die Vegetarier ausgelacht hat, weil wir Reißzähne haben und die jetzt vegan lebt, ja? Also es ist möglich, dass Menschen sich verändern, es ist möglich, dass Menschen Einsichten gelangen, dass sie daraufhin auch ihr Handeln ändern. Mhm. Und das finde ich ja das eigentlich Gute, dass du darüber sprichst, wie das geht und immer reflektierst, dass das nicht immer so war. Also immer sagst, ne, es war für mich auch ein Weg und ich weiß nicht, an welchem Ort ich da gerade stehe, aber ich habe mir das eben erschlossen und das gilt ja nicht nur für das Thema Geld und Philanthropie, sondern du hast ja auch die Themen zum Beispiel Patriarchat und Feminismus für dich entdeckt, was ja auch super ungewöhnlich ist, dass es Männer gibt, die darüber sprechen. Die Frage hätte ich tatsächlich noch, wenn du über Feminismus sprichst, wie das eigentlich ankommt, also wie Männer dir begegnen. Begegnen sie dir anders, wenn sie wissen, oder würdest du dich als Feminist bezeichnen und würden dir Männer dann anders begegnen, so?
Also das ist ja das große Thema, dass ich sage, ich bezeichne mich nicht als Feminist, sondern als Ally, wo man auch lange drüber diskutieren kann, aber ich glaube jetzt
haben
so.
Haben gemacht.
Habt ihr gemacht?
Ja, auch in Verbindung habe ich, ne, über Allyship habt ihr auch schon gesprochen.
Ach so, da haben wir, genau.
Wir auch schon mal, ja.
Also ihr habt auch schon mal mit
über Allyship. Genau, ja, also wir haben alle schon mal über Allyship gesprochen, das ist gut, das könnt ihr nachhören, wir verlinken das einfach.
Okay. Ja, dann verlinken wir das, dann erzähle ich jetzt gar nicht mal so viel darüber. Wie Männer darauf reagieren. Also gibt viele, die gut drauf reagieren. Gab dann jetzt aber auch jüngst auf LinkedIn dann einen Herrn, einen Doktor, Jur, Rechtsanwalt, der dann die Frage stellte, ob ich mich denn schon selbst gegeißelt habe oder mir wenigstens ein paar Fingernägel ausgerissen habe für das, was ich Frauen angetan habe oder meine angetan zu haben, weil ich ja eben auch offen darüber spreche. Nein, mein Verhalten war alles andere als völlig makellos in der Vergangenheit, ja, was ja zu dem Prozess auch dazugehört. Und es soll ja auch eine herzliche Einladung sein, ne, eben zu sagen, ja, es ist nicht immer alles gut gelaufen, es läuft auch heute noch nicht alles gut und richtig, aber machen wir uns doch auf den Weg. Ja, aber das war was. Oder was war das jetzt noch? Einer hat mir dann auch irgendwie, wobei das mit dem Post gar nicht so viel zu tun hatte, irgendwie so ein Ding da reingestellt mit so nach dem Motto, da gehören ja immer zwei zu. Ja, also das war ja die Beziehungsdynamik bei den beiden, wo ich dann auch
Du meinst jetzt bei dem Fall Fernandes und Ullmann?
Ja, genau, das wollte ich vielleicht auch noch dazu sagen. wo ich dann gefragt habe, ja, das rechtfertigt jetzt genau was und hat wie viel mit meinem Post zu tun? Und hat er seinen Post gelöscht und mir eine private Nachricht geschickt und meinte, ja, das wäre ja schade, dass ich da so, dass ich das nur so einseitig beleuchten würde.
Und also, genau.
Ja. Also, ja, okay, ich habe noch keine Antwort gefunden, die ich ihm darauf geben möchte.
Aber du wirfst dich schon in die Richtungen da, wo es auch wirklich wehtut. Ne? Also man merkt schon, du trittst den Menschen, denen du auch auf LinkedIn begegnest, das ist, glaube ich, deine Hauptplattform, auf der du dich äußerst, trittst du schon auch so ein bisschen auf die, oder die fühlen sich auf den Schlips getreten oder auf die Füße, könnte man darauf an, wie lang der Schlips ist.
Donald Trump ist ja auch dafür bekannt, einen sehr langen Schlips zu haben.
Das war nicht zufällig gewesen. So, also dafür muss man schon bereit sein, weil du ja eben auch gesagt hast, ne, ich muss gucken, wofür ich Energie habe, aber das ist ja schon was, wofür du Energie aufwenden musst.
Ja, klar, das geht auch nicht immer spurlos an mir vorüber, ne? Da müsste ich jetzt lügen, wenn ich das sagen sollte, aber ja, tatsächlich, das ist aber was, wo ich sage, ja, da finde ich es gerade wichtig, die Energie reinzustecken.
Ja.
Und auch, ein dickes Fell zu haben.
Da üben wir schon wieder miteinander.
Das bewundere ich bei euch beiden sehr. Ich habe das, wirklich. Hä, das ist nicht zynisch gemeint. Nein. Ich bewundere das wirklich. Das ist was, was mir nicht zu Gebote steht. Das schaffe ich nicht. Ich kann das nicht online und digital. Kann ich nicht.
Ich muss nur lachen, weil du das schon öfter gesagt hast und ich so denke so, und ich kann es nicht lassen. Weißt du, ich wäre gerne mehr so wie du.
Ja, ich kann das persönlich nicht lassen. Das finden die Menschen, die mir in echt begegnen, auch gar nicht so gut, dass die ganze Energie noch da ist. Ich sollte lieber digital arbeiten.
Komm, geh auf Instagram spielen.
Ja, genau. So. Es tobt dich doch besser. Da aus mit Worten. Das musst du jetzt nicht in echt machen. Boah.
Es wird nicht besser, wenn man das da macht. Man übt das halt da und nimmt das dann halt ins Private mit. Es wird nicht besser, kann ich euch jetzt schon sagen.
Ja, aber ist natürlich auch immer wieder diese Sache, das, was man im wirklichen Leben nicht tun würde, ne, sollte man auch auf Social-Media-Plattformen nicht tun. Ne? Das, was man niemandem von Angesicht zu Angesicht ins Gesicht sagt, das schreibt man bitte auch nicht in die Kommentare.
Aber Gott, was wäre ich unverschämt online dann? Das ist nicht gut.
Ja, aber nur in der Sache. Ich bin auch immer nur in der Sache unverschämt.
Ich bin schon auch unverschämt im persönlichen Kontakt. Ich kann aber, wenn ich dem Menschen echt begegne, kann ich dabei ja irgendwie
lachen.
Klar machen, was ich eigentlich meine. Ja.
Das stimmt. So, Rita, du bist ja gut.
Nein,
wir sind schon mal sehr gut mit Fazit zur Folge.
Nee, du hattest doch schon eins gesprochen.
Du hattest auch bevor du noch eins gesprochen. Nee.
Ach, so
jetzt
spät.
Jetzt kloppen wir. Ich hab die Buntwäsche angelassen, fällt mir gerade ein. Hi, möchtest du ein Fazit sprechen?
Das wäre jetzt gemein.
Nein, wir hatten doch beide schon ein Angebot gemacht, glaube ich. Also ich habe gesagt, ich glaube, die Klammer war wirklich dieses Verhältnis von großen Sozialverbänden und dem Individuum, wie man sich da positioniert, wie man das verteidigt, was man selbst für richtig befindet. Und zwar nicht rein emotional, aber auch emotional für richtig befindet. Mhm. Dass man da in ethische Reflexion geht und in Verzögerungshaltungen ist ein Privileg. Das macht es aber nicht obsolet. Und es sind letztlich politische Fragen. Das war, glaube ich, so das Ende des Gesprächs, dass wir sehr deutlich gemacht haben, dass es eben nicht darum geht, dass da jetzt jemand persönliche Werthaltungen mal an den Tag legt, sondern dass es politische Grundsatzentscheidungen sind. Und dass wir so Übefelder gerne haben, brauchen und dann eben auch unterstützen, wenn wir das können, auf die eine oder andere Weise, in denen wir das demokratische Miteinander mal zusammen versuchen. Solange es noch nicht total bedroht ist, können wir noch sehr viel üben und wir werden das wahrscheinlich auch dringend brauchen. Das war so meine Klammer. Und jetzt chronologisch könnte man das Gespräch nachvollziehen, aber das haben ja alle gehört. Ich glaube, es ist wirklich spannender, das systematisch nochmal anzuhören. Mir ist wichtig, dass die unterstützungswerten Institutionen, die du genannt hast, dann auch nochmal nachher vorkommen. Und um den Sack zuzumachen, wollte ich einmal noch auf den Anfang des Gesprächs, weil darüber haben wir so kurz gesprochen und es war aber eigentlich total spannend, dass ihr beide im Prinzip im selben Unternehmen wart und so unterschiedliche Dinge getan habt. Und das ist aber auch eine gesellschaftliche Realität. Es ist ja auch so, dass in der Deutschen Bank jemand um 4.30 Uhr putzt. Der arbeitet auch für das Unternehmen und in der Hochschule genauso, ne? Da sind einfach sehr unterschiedlich arbeitende Menschen hochschulisch beteiligt und die alle im Blick zu haben, ist vielleicht das Mittel der Wahl, also den eigenen Habituskreis nicht allzu eng zu ziehen. So, und wir sind heute ausnahmsweise mal anders vorgegangen. Das ist mein erstes Mal. Ich war ein bisschen aufgeregt. Normalerweise gehen wir sozusagen deduktiv vor und heute induktiv. Oder ja, ich hatte keine Literaturliste, sondern ich habe gedacht, ich höre euch mal zu und gucke, was ich so denke. Und zu ein paar Literaturempfehlungen sind wir ja schon gekommen. Also Wir haben zum Beispiel über diesen Punkt lange gesprochen, wie das ist, wenn man das eigene Habitusumfeld verlässt. Das ist in der französischen Literatur und Philosophie ganz gut reflektiert, nämlich sowohl in der Kapital- und Habitustheorie bei Pierre Bourdieu, aber auch literarisch bei Annie Ernaux und bei Eric Bon. Ne, da finden wir viel von diesen Figuren, die das Gewohnte verlassen und was das dann mit ihnen und den Familien macht. Dann haben wir über so eine Art Sozialexperiment gesprochen, glaube ich, nämlich über die Idee, wie wäre das, wenn ich in einer anderen Position lande in diesem Sozialstaat, würde ich mich dann immer noch so fühlen. Das ist philosophisch aufgeholt bei John Rawls, das kann man sich gerne antun. Dann gab es den Gedanken, dass manche Dinge ja vielleicht gar nicht kleiner werden, wenn man sie teilt, sondern größer, wenn man sie teilt. Das ist so ein Gedanke von Elinor Ostrom, seit ein paar Jahren relativ berühmt. Und die Frage der Gerechtigkeit und Verteilung finden wir bei Amartya Sen und Martha Nussbaum. Da kann man ganz gut nachlesen. Du hattest Sebastian Klein mit Toxisch Reich empfohlen.
Ja. Und Rutger Brechmann mit Im Grunde gut.
Genau. Und bei den Rollenerwartungen, wie das so ist, was uns angeboten wird und wo wir vielleicht auch neu suchen dürfen, wer welche Rolle bezieht, da kann man ganz gut nochmal bei Erwin Goffman nachlesen. Das ist das, was mir spontan eingefallen ist. Ich versuche da gut nachzulegen.
Okay, das heißt, ich finde das dann alles in den Shownotes.
Genau. Und ich hätte noch hinzuzufügen, Aya Jaff mit Broly Gashi, weil sie das auch nochmal alles aufdröselt und auch diese alternativen Geschäftsmodelle oder alternativen Ökonomiemodelle und da eben auch die Kritik am Verantwortungseigentum kann man da nochmal ganz gut nachlesen. Und sie, sowas Ähnliches wie die Bosch-Stiftung, in Italien stellt sie auch vor. Mhm. Ich habe den Namen vergessen, weil er sehr lang ist. Aber ich fand das ganz interessant, weil sie das auch nämlich genau nochmal aufdröselt, ne? Wie das Verhältnis von der Tech-Branche zur Demokratie ist und wie da Machtverteilung funktioniert und wie man tatsächlich auch Gegenbewegungen schaffen kann. Dass es die auch schon gibt, dass darüber eben wenig gesprochen wird. Und das wäre für mich auch nochmal ein Hinweis an mich als Journalistin, wirklich stärker dahin zu gucken, wo Probleme auch schon gelöst werden oder ein Angebot entsteht, Probleme zu lösen oder dem zu begegnen, was wir aktuell sehen.
Partizipative Literaturliste finde ich eigentlich echt auch ein gutes Fazit. Dann können Menschen gut, doch oder? Mal beitragen, was sie lesens- und denkenswert finden und wir sammeln.
Können Sie gerne drunter schreiben, dann kann ich direkt sagen, wo man uns nämlich findet. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Wir haben eine Website www.wasdenkstdudenn.de. Ihr findet uns auf Mastodon unter wasdenkstdudenn@podcasts.social. Und wir können auch noch den Podcast natürlich von dir empfehlen, in Verbindung zusammen mit Helena Wolf.
Helene,
genau. Es ist ein wirklich Christine und so, das ist wirklich mein Hinkefuß.
Ja. Und wenn man dann noch Philipp schreiben soll, ne?
Ja, oh Gott.
Einfach ganz viele L und P in dem Namen.
Genau, ja. Aber auf jeden Fall, der ist auch wirklich sehr hörenswert, weil ich finde, dass er da wunderschön reflektiert und auch sehr engagiert argumentiert. Ich höre euch wirklich sehr gerne zu.
Das freut mich sehr.
Ja. Könnte man dich da auch irgendwo erreichen? Oder, also du bist ja gerade quasi so ein bisschen unterwegs.
Ob man mich erreichen
kann? Menschen, die mit dir irgendwie in Austausch treten wollen, hast du da Kapazitäten vor? Sollen die sich bei LinkedIn melden oder gar nicht?
Prinzipiell gerne bei LinkedIn melden, aber ich komme gerade nicht wirklich hinterher.
Nur liebe, wertschätzende Meldungen.
Ja,
nee, das sind auch liebe, wertschätzende Meldungen und natürlich auch immer gerne der Wunsch nach einer Förderung, aber das ist in der Masse für mich,
das kann ich mir vorstellen,
dass ich da alleine dran arbeite, nicht zu bewältigen. Ja.
Das ist das nächste Unternehmen, das man dann aufbauen muss.
Können wir noch groß Danke sagen? Das ja. war toll. Danke, dass du da warst.
Ja, ich danke euch. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht und lange nicht mehr so viel gelacht.
Dankeschön, das freut uns. Dann habt noch eine gute Zeit und ich hoffe, also ich habe viel gelernt heute und ich hoffe, euch hat es auch neue Einblicke und Erkenntnisse gebracht. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.